Christus kam in die Welt, um Gottes Liebe zu offenbaren. Seine Nachfolger sollten das Werk fortsetzen, das er begonnen hat. Lasst uns danach streben, einander zu helfen und zu stärken. Das Bemühen um das Wohlergehen anderer ist der Weg, auf den man wahres Glück finden kann. Der Mensch handelt nicht gegen sein eigenes Interesse, wenn er Gott und seine Mitmenschen liebt. Je selbstloser sein Denken ist, umso glücklicher ist er. Denn er erfüllt Gottes Plan für sich. Denn durch ihn wird der Atem Gottes und erfüllt ihn mit Freude. Der Mensch handelt nicht gegen seine eigenen Interesse, wenn er sein Leben, Gott und sein Leben an erster Stelle stellt. Von wem stammt dieses Zitat? Schwierige Frage, glaube ich. Eine Idee vielleicht, eine Ahnung, wer sowas gesagt haben kann? Also die Kinder haben mehr Mut. Bitte? Westerwald. Und heute wollen wir etwas über Schwester Weid reden. Über ihr Leben, ihr Werk, ihren Einfluss auf unsere Kirche. Wir wollen ein bisschen nachdenken über sie und auch über uns. Und ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Predigt halten würde über Ellen Weid. Warum? Meine persönliche Einstellung ihr gegenüber war eher vorsichtig, zurückhaltend. Das Wort Prophetin stoßte mich ab. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der Probleme mit dieser Bezeichnung hat. Viele von uns sind der Überzeugung, dass nur die Propheten, die in der Bibel vorkommen, auch das Recht haben, so genannt zu werden. Sonst keiner. Und das Wort Prophetin ging mir zu weit. Auch mit dem Wort Visionen hatte ich meine Schwierigkeiten. Wie ist das zu verstehen? Wir bleiben bei dem Prophet erstmal. Was ist ein Prophet? Einer, der die Zukunft voraussagt, wie ein Hellseher? Was sagt die Bibel dazu? Wie definiert sie den Begriff Prophet? Was lesen wir? Wenn man im Lexikon nachschlägt, so im Bibellexikon, dann sehen wir, dass das hebräische Wort dafür ist Nabi oder Nabi, weiß ich nicht, wie das betont wird, was im Griechischen mit Prophet übersetzt wird. Seher oder Propheten sind das Gleiche. Im 1. Samuel 9, Vers 9 lesen wir von Übergang vom Seher zum Propheten. 1. Samuel 9, Vers 9, dort heißt es, die man jetzt Propheten nennt, nannte man früher Seher. Also das Hebräische übernimmt dieses griechische Wort und ersetzt das hebräische Wort Nabi mit dem griechischen Wort Prophet zur Zeit Samuelson. Was ein Seher ist, ist doch einfach zu verstehen, oder nicht? Einer, der sehen kann. Einer, der sehen kann, aber etwas weiter als die anderen. Es ist einfach. Seher ist einer, der sehen kann. Da, wo andere nicht sehen können. Er blickt weiter. Prophet aus dem Griechischen bedeutet jemanden, der herausspricht, der offen und frei spricht und bezeichnet jemanden, einem, der eine Botschaft bekannt gibt. Aber Botschaften, die meistens einen göttlichen Hintergrund haben. das Wort Prophet hat immer, fast immer einen religiösen Hintergrund. Das Wort hat aber auch die Bedeutung von jemandem, der die Zukunft voraussagt. Aber diese Bedeutung umfasst nicht die ganze Tragweite des Wortes. Aber weil natürlich das Voraussagen der Zukunft das Spektakulärste ist, deshalb meinen die meisten, Prophet ist einer, der die Zukunft voraussagt. Weil das ist das, was am meisten bleibt. Ne? Wenn jemand uns sagt, was morgen passieren wird und das tritt ein, was sagen wir? Oh, du bist ein Prophet, ne? Die Bibel ist voll von Propheten. Nicht nur die wir kennen. Der erste, der als Prophet bezeichnet wird, ist Henoch. Kennen wir eigentlich nicht als Propheten. Aber Abraham, Mose, Miriam, Jakob, Deborah, Elia, Jesaja, Daniel, die Liste ist unendlich lang. Im Alten Testament lesen wir sogar von Prophetenschulen. In 2. Könige 2, 3 und 5 oder Kapitel 4, ne? Oder Samuel 10, 5. Prophetenschule. Die Frau, die Witwe, die diese wunderbare Ölvermehrung erlebt hat, war die Witwe eines Prophetenschulers. Interessant. Kann man Prophetie erlernen? Kann man zur Schule gehen dafür? Wir sehen, dass es im Wort Prophet mehr steckt, als wir verstehen. Im Neuen Testament geht die Prophetie weiter. Jesus spricht über einen Propheten, der im Tempel umgebracht wurde. Es musste Zacharia sein. Johannes der Täufer ist ein Prophet. Wir lesen Namen wie Agabus, Silas, Judas, alle im Neuen Testament. Wir lesen auch von einem Mann, der 4 Tochter hatte, die prophetisch redeten in Apostelgeschichte. Für Paulus ist die Prophetie eine Gabe des Heiligen Geistes, in 1. Korinther 8 zu lesen. Prophet ist einer, der Gottes Botschaft, Gottes Willen bekannt gibt. Das haben wir schon gesagt. Ist einer, der sein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Wort lebt. Das ist auch das Kriterium, mit dem wir echte von falsche Prophetie unterscheiden können. Echte und falsche Propheten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das hat Jesus gesagt. So, jetzt wissen wir, denke ich, genug über das Wort. Zurück zu Ellen White. Eine kurze Biografie. Ellen White wurde am 26. November 1827 in Gorham in Maine geboren, in Amerika. Die Eltern, Robert und Evnice Harmon, waren gläubige Methodisten, später Seventh-day-Adventisten. Sie hatten 8 Kinder. Ellen und ihre Zwillingsschwester waren die zuletzt Geborenen. Sie erlebte eine Bekehrung 1840. Also, da war sie gerade 13 Jahre alt. Ne? Die hat diese Bekehrung in einer Zeltversammlung, in einer Evangelisation, würde mir heute sagen. Jung. 13 ist für uns doch jung, oder nicht? Ne? Aber mit 14 die Pille nehmen, das geht doch, oder nicht? Auch kein Problem. Wir merken, wie das Denken sich mit der Zeit ändert. Ne? Mit 14 die Pille nehmen, ist für viele Eltern normal. Mit 13 oder 14 sich religiös entscheiden, dann ist man doch viel zu früh. Ne? drei Jahre später, wurde die Familie Harmon aus der Kirche der Methodisten wegen ihrer adventistischen Haltung ausgeschlossen. Was heißt hier adventistische Haltung? Kann das jemand verstehen? Als erstens war die Überzeugung, dass Jesus wiederkommt. Das war immer das Merkmal der adventistischen Haltung. Die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder. Ne? Und das Zweite war natürlich das Datum, ne, 1840, was die damals angegeben haben. Für Letzteres war der Prediger Miller, der dieses Datum ausgerechnet hatte. Und er selber, dieser Miller, war ein sehr frommer, einfacher Mann, der sehr gut predigen konnte. Er hatte eine große Überzeugungskraft und auch einen großen, starken Glauben an Jesus. Nach der sogenannten großen Enttäuschung und dem Spott, der darauf folgten, formierten sich alle, die noch übrig geblieben waren, und darauf entstand die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie gaben zu, wir haben Fehler gemacht, was den Namen, was dieses Datum angeht, aber an die Wiederkunft Jesu glauben wir weiter. Und ich denke, das tun wir heute auch noch. Ellen Harmon heiratete 1846 James White und sie hatten 4 Söhne. Sie waren damals, also 19 Jahre alt, glaube ich. Ne? Das erste Gesicht, die erste Vision hatte sie im Dezember 1844, also in einem Alter von 17 Jahren. Mit 17 hatte sie die erste Vision. Die letzte im März 1915. 71 Jahre lang. Ne? Sie hatte viele Visionen, viele Träume. Und sie hat die alle meistens niedergeschrieben. Sie hat 2 Missionsreisen unternommen. Einmal 1885, da war sie 57 nach Westeuropa, und 1891 nach Australien, da war sie schon über 60 Jahre alt. Eine Begebenheit aus ihrem Leben, was, glaube ich, alle wissen, ne? Als sie noch ein Kind war und auf dem Weg von der Schule nach Hause, da warf ein 13-jähriges Mädchen, weil es wegen einer Kleinigkeit zornig war, einen Stein nach ihr. Sie wurde im Gesicht getroffen. Sie verlor das Bewusstsein und war für die nächsten Jahre sehr beeinträchtigt. Durch die Verletzung im Gesicht war sie wahrscheinlich die ersten Jahre etwas entstellt. Ne? Denn sie hat selber geschrieben, ich kam nur langsam zu Kräften, als ich imstande war, mich meinen jungen Freunden wieder anzuschließen und mit ihnen zu spielen, musste ich die bittere Erfahrung machen, dass unser persönliches Aussehen oft einen Unterschied in der Behandlung macht, die uns von unseren Kameraden zuteil wird. Das heißt, sie war etwas entstellt, ne? Und sie wurde von den anderen Kameraden gemieden. Ellen White hat viel geschrieben, tausende von Seiten, das meiste davon handgeschrieben. Die letzten Jahre hat sie diktiert. Und sie wird von vielen gelesen. Und hier kommt das Interessante, auch von Nicht-Adventisten. Ne? Es ist ja nicht, dass das ein Insider ist. Ne? Sie wird von vielen gelesen und von vielen diktiert. Ne? Auch andere Kirchen schätzen ihre Bücher. Und trotz der wenigen Bildung, die sie hatte, hatte sie ein sehr breites Wissen in vielen Bereichen. Theologie, Gesundheit, Erziehung, Mission, Ernährung. Und natürlich war sie nicht unumstritten. Schon allein, weil sie eine Frau war. Ne? In der damaligen Zeit. Man muss auch den Zeitgeist berücksichtigen. Und weil sie mit den Worten auftrat, ne, mir wurde gezeigt. Ne? Da hätten wir heute auch noch Probleme, ne, mit dieser Situation. Ne? Denn die Worte, mir wurde gezeigt oder ich hatte eine Vision, begeistern nicht jeden. Ne? Viele sind skeptisch. Und ich denke, es ist auch gut so. Es ist gut von uns Menschen, solche Ansprüche mit Skepsis zu begegnen. Paulus hat einmal gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. In der Bibel lesen wir, wo es um Mächte oder falsche Propheten geht, an ihre Früchten werdet ihr sie erkennen. Denn ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen, und genauso ein guter Baum keine schlechten Früchte. Es ist also gut und vom Heiligen Geist gewollt, dass wir prüfen. Und so eine Prüfung kann Ellen White ohne weiteres standhalten. Ich würde sagen, sie steht sogar nach jeder Prüfung etwas besser da. Warum? Sie hat sich selber nie bereichert. Sie hat immer anständig und bescheiden gelebt. Sie hat nicht, wie man sagt, Wasser gepredigt und Wein getrunken. Sie war immer in allen Bereichen allen ein Vorbild. Sie hatte, und das ist durch viele Zeitzeugen bezeugt, einen liebenvollen, geduldigen Charakter. Sie war ernst im Glauben und, wie gesagt, in allen Bereichen ein Vorbild. Und das Wichtigste, das kommt jetzt, sie hatte eine Vorliebe für Jesus. Ihre Schriften, ne, da sprudelt immer Jesus heraus. Ne? Und sie hatte einen sechsten Sinn für Mission. Ich besitze ein Buch aus dem Jahr 1915. Es ist noch mit irgendwie so einer komischen Druckmaschine, wie eine Schreibmaschine geschrieben. Es ist zum größten Teil ihre eigene Biografie, wurde nach ihrem Tod gedruckt. Und ich habe einen Abschnitt daraus rausgenommen, den will ich jetzt kurz vorlesen. Es geht um die Mission. Sie lebte 1848 in Massachusetts mit ihrem Mann und dort hatte sie eine Vision. Als die Vision vorbei war, sagte sie zu ihrem Mann, ich habe eine Botschaft für dich. Du musst anfangen, eine kleine Zeitschrift zu drucken und sie an den Leute verschicken. Lass sie am Anfang klein sein, aber indem die Leute sie lesen, werden sie dir die Mittel zum Drucken senden und du wirst von Anfang an Erfolg haben. Es wurde mir gezeigt, dass sich aus diesem kleinen Anfang Lichtströme ergießen werden, die um die ganze Welt herumreichen. Ihr Mann brauchte fast ein Jahr, bis er sich dazu entschloss, aus diesen Worten, nicht diese Worte in Tat umzusetzen. Aber dann fing er an zu schreiben. Und dann sagt sie, an einem Tag im Juni brachte mein Mann von der Nachbarstadt 1000 Exemplare der ersten Nummer seines Blattes mit nach Hause. Und während dieses Blatt in Druckerei war, war er mehrere Mal da in diese Stadt gelaufen, 8 Meilen jedes Mal hin und her zu Fuß. Ne? Und natürlich waren die Blätter nicht bezahlt. Sie sollten ja durch den Verkauf bezahlt werden. Früher wurden diese Missionsblätter verkauft an die Türen. Oder, ne? Und dann sagt sie, da haben wir diese Blätter im Haus alle ausgebreitet, haben wir ein paar Glaubensbrüder zusammengerufen, ne? Und wir haben über diese Blätter uns gebeugt und gebetet, dass Gott sie dorthin schickt. Und dann haben wir sie an Menschen geschickt, ne? Wo wir meinten, die wären interessiert. Die Menschen, sagt sie, nahmen das, haben das gelesen und schickten uns Geld zurück. Ne? Und somit konnten wir die bezahlen, ne? Und sogar immer auch Teil von dem nächsten Druck finanzieren. So hat das angefangen mit der Verbreitung der Botschaft damals. Und dann sagt sie, mit dem Beginn dieses Werkes durch das Blatt hörten wir jedoch nicht mit dem Predigen der Wahrheit auf, sondern wir reisten von Ort zu Ort und verkündigten die Lehren, die uns so großes Licht und so große Freude gebracht hatten. Ermutigten die Gläubigen, berichtigten Irrtümer und setzten die Gemeinde in Ordnung. Wenn ich jetzt euch frage, welche Lehren waren das, über die sie spricht? Habt ihr eine Ahnung? Es ist, denke ich, auch, es ist, wie gesagt, die Wiederkunft, die Taufe, der Zustand der Seele, der Sabbat, die gesunde Ernährung. Damals war es ja auch so, es ging ja mehr um falsch und richtig. Heute müssen wir den Leuten erstmal überhaupt von Gott und Jesus predigen. Aber damals waren die meisten Leute, wenn nicht alle, in eine Kirche integriert. Ne? Und da ging es mehr um diese Unterscheidungstheologie. Was ist richtig, was ist falsch? Ne? Und deswegen unsere Lehren. Gut, wie gesagt, sie hat viel geschrieben, tausende von Seiten. Und jetzt wieder eine einfache Frage. Warum hat sie so viel geschrieben? Warum? Ganz einfach, damit es gelesen wird. Denn das geschriebene Wort entfaltet seine Kraft beim Lesen. Das Geschriebene bleibt, das wussten schon die alten Römer. Und warum? Weil sie Menschen zu Jesus bringen wollte. Das war immer ihre Anliegen. Das war immer ihre Antrieb. Sie wollten, dass Menschen den Glauben an Gott, Frieden und damit Hoffnung und Kraft für dieses Leben haben und Hoffnung für das nächste Leben. Sie wollte, dass Menschen durch einfache Worte, einfache Anwendungen, dass den Menschen geholfen wird zu einem besseren, glücklicheren Leben. Luft, Sonne, Wasser, gute, vollwertige Ernährung, gute, einfache Kleidung. Das ist ein Satz von ihr. Frische Luft, reines Wasser, Sauberkeit, angemessene Kost, ein reines Leben und starkes Gottvertrauen sind Heilmittel, aber Tausende sterben, weil sie ihnen fehlen. Ne? Dieses Zitat ist über 150 Jahre alt, aber heute noch aktueller. Frische Luft. Ne? Habt ihr mal manchmal im Fernsehen, da werden Berichte über Smog gezeigt, wie die Menschen mit den Masken laufen. Wir vergiften uns. Die Luft, die wir atmen, ist Gift geworden. Das Wasser, ein Drittel der Menschheit hat keinen Zugang zu gutem, sauberem Wasser. Und daran sterben Millionen von Menschen. Frische Luft, reines Wasser, einfache Kost, gute Kleidung. Ne? Danach kann die Welt genesen, gesund werden. Nutzen von ihr hat man nur, wenn man ihre Bücher liest. Wir hatten in Arnsberg jahrelang, haben immer noch, einen Gebetskreis und wir haben früher die Bücher von ihr gelesen. Kapitel für Kapitel, Sabbat für Sabbat. Und ich bin sicher, es hat uns allen geholfen. Wir haben gelesen, wir haben nachher darüber geredet. Wir kommen zum Schluss. Wenn wir ein gutes Urteil über Ellen White haben wollen, müssen wir sie lesen. So viel wie möglich. Und das hat sie auch so gewollt. Die Schriften sind dazu da, damit sie gelesen werden. Es ist auch eine Sitte, ne, dass man einen Menschen zitiert und anhand der Zitate über den Menschen, seinen Charakter, sein Denken Schlüsse zieht. Ich habe mir ein paar Zitate ausgesucht. Ich habe, um es besser zu sagen, ich habe an meine Gemeinde eine Frage geschickt. Ich habe gesagt, schickt mir bitte Zitate von Ellen White. Ne? Und jeder hat mir was zugeschickt, ne, und da haben sie mir welche ausgeschickt. Ne. Ich wollte sehen, was bei den Leuten bleibt, ne, ob die überhaupt jemand ein Zitat hat. Ne. Ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen. Schreitet im Glauben voran bis zu den Enden der Welt, denn der Herr ist mit uns. Er will, dass die Botschaft von der Wiederkunft Christi allen Völker verkündet wird. Wie gesagt, das zentrale Anliegen der Adventgemeinde ist Jesus und seine Wiederkunft. Ne? Und da sagt sie, er streitet im Glauben voran bis zu den Ende der Zeiten, damit alle Menschen erfahren, dass Jesus wiederkommt. Ne? Sie hatte, wie gesagt, eine große Vorliebe für Mission und großes Verlangen nach Jesus. Ein anderes Zitat, das Wort Gottes ist eine Schatzkammer. Es war immer ein großes Anliegen, dass die Menschen immer die Bibel lesen. Ne, lest in die Bibel. Ne, oder ein anderes, ein schönes Zitat. Alles, was man über Gott zu wissen braucht oder wissen kann, ist im Leben und im Charakter seines Sohnes offenbar. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Ne, wenn man also die Frage sich stellt und jemand stellt, wie ist denn dieser Gott? Ne, da kann man sagen, lies in den Evangelien über Jesus, dann weißt du, wie Gott ist. Ein anderes schönes Zitat ist, Gott ist enttäuscht, wenn seine Kinder sich selbst gering schätzen. Er wünscht vielmehr, seine Auserwählten sollen sich nach dem Preis beurteilen, den er für sie bezahlt hat. dass mancher Christ eine geringe Meinung über sich hat. Ne? Aber wir sind unbezahlbar. Ne? Der Schöpfer dieser Welt ist für uns ans Kreuz gegangen, ne? Damit wir leben können. Ne? Das ist eine Wertsteigerung, die mit uns gemacht wird. Ne? Denn es geht weiter, ein anderes Zitat, dass der Herr Jesus für uns stirbt, zeigt nicht nur, wie schwer die Sünde ist, sondern auch, wie viel wir Gott wert sind. Also wenn Jesus für uns stirbt, zeigt nicht nur, wie schwer wegen die Sünde ist, sondern auch, wie viel wert wir für Gott sind. Ne? Und was sagt Paulus für anderes? Ihr seid weder mit Gold noch Silber freigekauft werden, ne? Sondern mit dem Blut des Sohnes. Ne? Noch etwas Schönes, ein anderes Zitat. Wenn wir Fehler machen, wenn wir verfehlen, dann lieber auf die Seite der Barmherzigkeit und nicht auf die Seite der Härte und der Verurteilung. Also wenn wir Fehler machen, dann lieber da, wo wir zu gut waren oder zu lieb, anstatt da, wo wir hart durchgegriffen haben und meinen, so haben wir für Ordnung gesorgt. Versetz dich bei deinem Umgang mit Menschen in die Lage des anderen und vergegenwärtige seine momentanen Gefühle, seine Schwierigkeiten oder Enttäuschungen, seine Sorgen oder seine Freuden und dann behandle ihn so, wie du an seiner Stelle behandelt werden möchtest. Das ist das echte Prinzip der Rechtschaffenheit. Es ist auch ein anderer Ausdruck des Gebotes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder die goldene Regel. Wir können noch nächste Woche hier sitzen und von der Frau vorlesen. Aber viel wichtiger, viel erfolgreicher ist es, selber zu lesen. Gut. Ob Prophetin oder nicht, je nachdem, wie jeder von uns mit diesem Wort umgeht. Eine große Visionarin war sie. Sie war eine begnadete Schriftstellerin. Sie besaß ein großes organisatorisches Talent. Sie konnte Entwicklungen voraussehen. Sie hat unsere Kirche, unsere Gemeinschaft mitgegründet und hat sie jahrelang unterstützt. Sicher war sie, sind wir, ist unsere Kirche nicht vollkommen. Aber ich bin sicher, wir stehen alle auf einem sicheren biblischen Fundament. Und ich hoffe, dass wir mit Ellen White auch was Gemeinsames haben. Und das wäre ihre Begeisterung für Mission, ihre Vorliebe für Jesus und auch den Glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Und ein letztes Zitat, ein prophetisches Zitat von ihr, da sagt sie, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir verlassen den uns vorgegebenen Weg. Amen.